Wir wollen uns unter das Wort stellen aus Johannesevangelium, Kapitel 1. Wir stehen ja im zweiten Advent heute. Und das Evangelium nach Johannes ist ja auch immer ein ganz besonderes Weihnachtsevangelium, wo alles dann schon auf einer ganz neuen Höhe zusammengefasst ist. Nicht, nicht mehr wird es im Einzelnen erzählt, sondern es wird schon praktisch die Folgerung draus gezogen im Johannesevangelium. Und so heißt es hier im Kapitel 1, ich möchte jetzt nur zwei Verse lesen. Er, nämlich der Sohn Gottes, das ewige Wort, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Hier ist die Rede ja vom Wort, das von Anfang war, das Wort Gottes. Und dieses Wort ist eine Person, der lebendige Sohn Gottes. Durch ihn ist alles gemacht, was gemacht ist. Und es gibt nichts, was nicht durch ihn, nämlich durch Jesus Christus, gemacht ist. Die ganze Welt ist durch ihn geschaffen. Er kam in sein Eigentum. Sie gehört ihm. Und dann hätte man ja erwarten dürfen, dass dieses Eigentum ihn freudig aufnimmt. Und dann steht ja hier dieser erschütternde Satz, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Unbegreiflich. Und das, wir wissen ja, die Schuld, die Ursache liegt hier beim Satan, der von Anfang an die Menschen verführt hat und versucht abzuhalten, Gott, dem Schöpfer, die Ehre zu geben. Aber es gibt auch welche, die ihn aufnahmen. Die Schar der Gläubigen. Und die bekommen hier eine wunderbare Verheißung. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Dann sind wir nicht mehr nur Geschöpfe Gottes, sondern Kinder, Kinder Gottes. Manche sagen ja, jeder Mensch ist ein Kind Gottes. So gibt es ja heute schon die Redewendungen. Aber wir wissen hoffentlich alle, dass da ein großer Unterschied besteht zwischen einem Geschöpf Gottes und einem Kind Gottes. Weiß jemand, was der Unterschied ist? Kinder sind jetzt leider schon draußen, die hätte ich jetzt als Erste gefragt. Naja, vielleicht hier die Jugendlichen. Was ist Unterschied zwischen einem Geschöpf Gottes und einem Kind Gottes? Ja? Geschöpfe sind alle Menschen. Alle hat Gott geschaffen, ob gut oder böse, ob alt oder jung, ob groß oder klein. Ich sage es jetzt mal so allgemein. Aber ein Kind Gottes ist der, der geboren ist, und zwar geboren durch den Geist Gottes, wo der Heilige Geist Wohnung genommen hat im Herzen, die erneuert worden sind, gereinigt, zubereitet, dem Herrn zu begegnen. Die sind Kinder Gottes. Also nicht jeder Mensch. Ich habe mal eine Veranstaltung erlebt von Tessé. Hat jemand schon gehört von Tessé? Diese Bruderschaft in Frankreich, Roger Schütz, sehr verbreitet, tausende Jugendliche pilgern dahin. Und da sagte dieser Gründer, Roger Schütz, er ist jetzt schon um die 90, einen sehr verführerischen Satz. Und ich habe ein paar Mal nachdenken müssen, irgendwas stimmt da nicht. Ich sage es jetzt mal in seiner Originalsprache, wie er es ausgesprochen hat. Dans chaque être humain habite l'Esprit Saint. Nicht? Und ihr seht, das ist falsch. zu Deutsch. In jedem menschlichen Wesen wohnt der Heilige Geist. Ist ja, mit dem Heiligen Geist ist ja schön, ja, aber in jedem menschlichen Wesen wohnt der Heilige Geist. Eben nicht, sondern nur die wiedergeboren sind, die von Gott geboren sind. Nur in denen wohnt der Heilige Geist. Die, die den Herrn ablehnen, die haben auch den Geist Gottes nicht. Also es ist eine gefährliche Form von Verführung, die ganze Menschheit hier schon als Christen und als Erlöste zu erklären. Und so gibt es heute ja viele falsche Propheten, die ganz fromme Sprüche loslassen, aber etwas ganz anderes bezwecken, nämlich zu tun, ihr seid alle schon gerettet, ihr braucht keinen persönlichen Heiland. Eine schreckliche Zeit. Ja, ich möchte jetzt einiges sagen über Weihnachten. Weihnachten, ist es ein Konsumrausch oder führt es zur Besinnung? Und möchte dazu noch mal kurz mit uns beten. Wer kann, möge dazu auch aufstehen. Lieber Herr, wir danken dir, dass du in dein Eigentum gekommen bist und dass du uns die Macht gegeben hast, deine Kinder zu werden und dass auch, wie ich doch hoffe, viele unter uns auch hier schon sind. Herr, schenk, dass wir wirklich dir treu bleiben und öffne jetzt, wie wir auch im Lied schon gebetet haben, unsere Herzen für dein heiliges Wort. Amen. Ich möchte einige Punkte nun sagen zu Weihnachten, was das eigentlich ist, wie man das heute versteht, was die Geburt Jesu in Wirklichkeit bedeutet, was viele gar nicht wissen heute, und vor allem auch die Frage, ob der Herr in dir und in mir geboren ist, wiedergeboren, ob wir wiedergeboren sind. Nun zunächst ein Erlebnis aus dem letzten Sommer. Es war ja ein heißer Sommer. Ihr erinnert euch sicherlich noch, heute ist ja meines Erachtens der bisher kälteste Tag jetzt seit dem Sommer. Auch sehr schöne, klare Luft draußen. Aber im August waren wir unterwegs, es war in Österreich. Wir sind spazieren gegangen, schwitzend bei 40 Grad durch die Fußgängerzone in einem Dorf bei Innsbruck. Und plötzlich, ich habe dort Dienste gehabt, trauten wir unseren Augen kaum Schnee. Mitten in diesem Dorf Schnee plötzlich bei 40 Grad Hitze. Wie ist denn das möglich? Der Schnee, wo lag er? Er lag um eine Hütte herum und auf einer Hütte. Und vor dieser stand im August ein Weihnachtsmann. Und dann lasen wir die Aufschrift: Auf diesen Platz kommt auch in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt. Wir erwarten Sie. Bisschen früh, nicht? Schon im August. Und dann merkten wir plötzlich natürlich auch, dass der Schnee nicht echt war. Es war eine verblüffend gut gemachte Imitation, eine Nachahmung. Weihnachtsankündigung im August inmitten der Sommerhitze. Leider kein Witz. Immer früher beginnt das Weihnachtsgeschäft. Der Rummel um dieses Fest der Stille. Viele Geschäfte führen schon im September und Oktober Weihnachtsartikel. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Manche auch das ganze Jahr über. Es gibt Läden, die sind schon drauf spezialisiert. Und was wird alles angeboten? Rentiere, Weihnachtsmänner, Krippen, Glaskugeln, aber auch Weihnachten mit Barbie oder noch schlimmer mit Harry Potter. Eine total okkulte Weihnachten, also alles Mögliche. Wenn man nun eine Umfrage macht, so auf der Straße, was wissen Sie über Weihnachten, was verstehen Sie unter Weihnachten, dann bekommt man die unterschiedlichsten Antworten. Geschenke, Familientreffen, Urlaub, Weihnachtsgans, feierliche Stimmung. Und nur in den selteneren Fällen hört man über die eigentliche Bedeutung. Man kann sagen, ungefähr 30% auch bei uns in Deutschland wissen noch, woran uns Weihnachten eigentlich erinnern soll, nämlich an die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Das hat erschreckend auch in den letzten Jahren noch weiter abgenommen. Eine endzeitliche Entwicklung, der Glaubensabfall. Weihnachten heute, aber was bedeutet nun eigentlich Weihnachten? Auch der Begriff, haben wir darüber schon nachgedacht? Weihnachten kommt sprachlich von geweihte Nacht. Eine geweihte Nacht. Und es meint ursprünglich die Nacht um die Wintersonnenwende. Die Sonnenwendfeiern gibt es ja auch und solche Dinge, die kommen ja aber auch aus dem Heidentum. Manche lehnen deshalb auch Weihnachten ganz ab. Das war ja ursprünglich heidnisch und so wird dann gesagt. Darauf werde ich gleich noch eingehen. Heute bedeutet Weihnachten traditionell das Geburtsfest, das Christfest, Geburt Jesu Christi, Christgeburtsfest. Ich persönlich wünsche wegen diesem auch besetzten Begriff an sich lieber gesegnetes Christfest, habe ich mir so angewöhnt. Aber wenn jemand fröhliche Weihnachten sagt, nehme ich es auch an. Nun ist allerdings der Geburtstermin unseres Herrn Jesus Christus nirgends genau überliefert. In der Bibel steht da nichts darüber. Es gibt nur Mutmaßungen aus der Kirchengeschichte und es wurden unterschiedliche Daten vorgeschlagen und eingeführt. In den Ostkirchen, wisst ihr, welcher Tag da bis heute traditionell als Geburtsfest Christi gefeiert wird? 6. Januar. Wie heißt der bei uns? Heilige Drei Könige in den katholisch geprägten Ländern, bei uns hier in Baden-Württemberg auch, wird aber nicht überall begangen, dieser Tag. Die FDP hat da traditionelle Dreikönigstreffen hier im Ländle. Ja. Aber in den Ostkirchen ist das nun der 6. Januar. auch Epiphanias genannt, das heißt zu Deutsch Erscheinung, Erscheinungsfest, wo Jesus erschienen ist, von dem Begriff her. Im Westen dagegen ist der 24. Dezember, der Heilige Abend, wo die Geburt gedacht wird, daran gedacht wird, und dann auch der 25. und 26. Dezember als erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. Nun die Frage, ist es wichtig für uns, ist es heilsnotwendig für uns, den genauen Termin der Geburt unseres Herrn zu wissen? Denke auch nicht. Denn sonst wäre es in der Heiligen Schrift überliefert. Das, was für unser Heil wichtig ist, notwendig, das steht in der Heiligen Schrift alles drin. Entscheidend ist für Christen nicht, wann genau, an welchem Tag unser Herr geboren wurde, sondern dass er geboren wurde, dass er zur Welt kam, dass er in sein Eigentum kam, wie wir gehört haben. Und zwar, um uns verlorene Menschen zu erlösen. Natürlich, es ist schön, dass wir einen festen Termin haben. Ich bin kein Gegner des Weihnachtstermins, ja, denn es erinnert uns immer wieder daran, der Herr ist geboren. Und so kann das auch für weltliche Menschen, die noch nicht gläubig sind, immer wieder auch ein Anstoß sein, auch eine missionarische Möglichkeit an Weihnachten, an die Geburt des Herrn, sich zu erinnern. Natürlich, für gläubige Christen ist in einem weiteren Sinne jeden Tag Weihnachten. Genauso wie für uns jeden Tag Karfreitag und Ostern ist, weil wir immer erinnert sind an das Heilsgeschehen. Gott sandte seinen Sohn, er ging für uns ans Kreuz, er ist von den Toten auferstanden. Also ich kann mich jeden Tag freuen über das Kommen des Herrn, nicht nur am 24. Dezember. Ich hoffe, ihr könnt das auch so sehen. Und wir werden ja auch daran erinnert, nicht nur an das Kommen in der Krippe im Stall von Bethlehem, sondern, das sollten wir gerade in der Adventszeit nie vergessen, an das Wiederkommen, die Wiederkunft des Herrn. Das ist ja die zweite wichtige Bedeutung. Das erste und das zweite Kommen Christi. Und auch dazwischen hoffentlich das Kommen in unser Herz. Man spricht dann auch von drei Ankünften sozusagen. In der Krippe in Bethlehem, in unser Herz, dass der Herr da kommt und dass er auch wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Wir wollen also oder müssen keine Gegner des traditionellen Weihnachtstermins sein, weil da vielleicht Wintersonnenwende war. Also es ist der Tag mit dem kürzesten Tag und der längsten Nacht. Und dann geht es ja wieder vorwärts, wird es wieder heller, nicht? Ziemlich genau an diesem Tag. Und sicherlich auch ein Erinnern, dass nun nach dieser Dunkelheit nun das Licht wieder fortschreitet, dass es immer heller wird. So hat man auch diesen Termin in der frühen Kirchengeschichte gelegt. Nun aber kommen wir zur Geburt Jesu Christi im Stall von Bethlehem. Dazu auch einige Beobachtungen aus der Heiligen Schrift. Was bedeutet nun eigentlich die Geburt Jesu Christi? Ist es einfach die Geburt eines bedeutenden Menschen, wie zum Beispiel Napoleon oder Cäsar oder Augustinus oder sonst einer? Nein, die Geburt Jesu Christi bedeutet unendlich viel mehr. Unendlich viel mehr. Es ist mit keinem anderen Gedenktag der Menschheitsgeschichte zu vergleichen. Denn in ihm kam der Sohn des lebendigen Gottes, des Schöpfers des Universums, selbst zu uns auf die Erde. Ja, Gott selber sandte seinen Sohn, als die Zeit erfüllt ward. Galater 4, Vers 4. Da können wir das nachlesen. Und ich möchte jetzt einige Beispiele bringen, warum die Geburt Jesu Christi einzigartig, einmalig und unvergleichlich ist. Einige Beispiele. Nun, zunächst einmal, sie war vorausgesagt, Jahrhunderte vorher, von vielen Propheten des Alten Bundes. Jahrhunderte vorher vorausgesagt. Bis in die Einzelheiten. Zum Beispiel, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. So etwa Micha 5, Vers 1, nämlich nur mal eine Stelle mit uns lesen als Beispiel. Muss ich hier suchen, Prophet Micha. Ja, bei den kleinen Propheten ist es immer, aber ich habe es jetzt. Micha 5, Vers 1, da steht: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Bethlehem Ephrata, eine kleine Stadt auch heute noch im Vergleich zu Jerusalem. In dieser menschlich gesehen unbedeutenden Ortschaft, da soll der Erlöser zur Welt kommen, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist, der das Wort ist, das ewige Wort, Johannes 1, auch hier die Parallele aus diesem Ort. Auch Jesaja 7, Vers 14, Immanuel soll er heißen und der Friedefürst. Und wir kennen ja diese vielen, vielen Verheißungen, gerade in der Weihnachtszeit werden wir immer wieder auch das singen, nicht? Diese Lieder, die uns daran erinnern. Dann wurde die Geburt des Herrn angekündigt in einer einzigartigen Weise durch einen Engel, Maria, der Mutter Jesu, verkündigt, Lukas 1, aber auch Josef, dem Verlobten Marias. Er ist ja nicht der Vater, der Vater ist ja Gott selber. Also wenn Jesus später Geschwister hat, dann sind es immer Halbgeschwister, Brüder und Schwestern. Auch in der Ausdrucksweise müssen wir da aufpassen. Wir können nicht von Brüdern und Schwestern Jesu reden, sondern nur von Halbbrüdern und Halbschwestern, wenn man es mal im strengen Sinne definiert. Weil die Mutter ist Mensch, aber der Vater ist Gott selber. Josef, der Pflegevater, kann man sagen, er war damals mit Maria verlobt und er wollte sie ja verlassen, weil er dachte, naja, plötzlich ein Kind unterwegs und er weiß nichts davon. Und dann hat ihm der Engel verkündigt, was sie, Maria, empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Bleibe bei ihr. Sie war dir nicht untreu. Sie hat nicht die Ehe gebrochen. Du hast keinen Grund, sie zu verlassen. Und so ist er bei ihr geblieben und sie haben den Herrn Jesus aufziehen dürfen. Eine wunderbare Sache, dass diese beiden Menschen so begnadet wurden. Die Jungfrauengeburt übrigens, das ist in der ganzen Menschheitsgeschichte einzigartig. Ja? Jungfrauengeburt. Ohne Zutun eines Mannes, nicht aus dem Fleische. Auch das steht in Johannes 1 übrigens. Das haben wir auch gehört. Auch hier die Jungfrauengeburt in Vers 14. Das Wort ward Fleisch, der Sohn Gottes des Vaters. Und so ist auch so, die Kinder Gottes, sie werden nicht aus dem Willen des Fleisches gezeugt, sondern von Gott geboren. Das ist in gewissem Sinn eine schwache Abschattung dessen, wie der Herr geboren ist. Dass auch wir durch Gott geboren werden sind, aber durch unsere Wiedergeburt, nicht unsere fleischliche Geburt. Da haben wir Vater und Mutter, aber dann die Wiedergeburt geschieht durch den Geist des Herrn. Nun sollten sie dem Knaben einen auch einzigartigen Namen geben. Gut, dieser Name, er kommt heute in Spanien zum Teil auch vor, auch in Israel, Joshua, Jesus. Es ist das gleiche Joshua im Hebräischen, Jesus im Lateinischen. Und das bedeutet aber, Gott rettet, Jahwe rettet. Also schon im Namen soll gesagt werden, er ist der Retter, der Erlöser. Und dann wird diesem Knaben Großartiges verheißen. In Lukas 1, Vers 32, schlagen mal auf, Lukas 1, 32. Er wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Das messianische Reich des Sohnes Gottes. Er wird herrschen zur Rechten des Vaters. Dann gibt es auch erste Zeugen, einfache Menschen, Hirten auf dem Felde. Ihnen erscheint der Engel mit den Heerscharen und sie verkündigen große Freude, dass allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Christus, der Heilskönig, der gesalbte Heiland. Und dann auch einige Zeit später, das wird manchmal so aufgefasst, das sei alles in einer Nacht gewesen, aber wir wissen ja, dass die Weisen aus dem Morgenland einige Zeit später erst kommen. Es gibt einige Unterschiede. Die Maria und Josef sind dann in einem Haus, wird gesagt, nicht in einem Stall mehr. Ja, und er war auch schon geboren und sie haben erkundet beim Herodes und sind dann dahin gezogen. Und das waren die Weisen aus dem Morgenland. Sie haben auch eine Offenbarung bekommen, dass der König geboren wird und sind hingepilgert und sie tun etwas Einzigartiges. Sie beten dieses Kindlein an. Wen darf man anbeten und wen nicht? Wen darf man anbeten? Nur Gott dürfen wir anbeten. Und das ist auch ein Zeichen von diesen, die aus dem Heidentum kommen zum Licht, dass sie dieses Kindlein bereits anbeten. Auch ein Zeichen, es ist der lebendige Gott, der in diesem Kindlein sich zu uns herabneigt. Matthäus 2. Und dann schließlich im Philipperbrief, auch hier und auch überhaupt in den ganzen Briefen im Neuen Testament wird bezeugt, dass Jesus Christus sich um unsere Erlösung willen freiwillig seiner Göttlichkeit entäußert hat für diese irdische Zeit, Knechtsgestalt, das heißt menschliches Wesen annahm und seinem himmlischen Vater gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Wir lesen in Philipper 2, darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es wird über keinen anderen Menschen so etwas gesagt und kann gesagt werden. Die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem und diese Geburt selber war keineswegs so romantisch, wie sie dargestellt wird. Natürlich freuen wir uns alle an einer schönen Krippendarstellung, gerade auch die Kinder dürfen wir auch, aber wir sollten trotzdem wissen, es war sicherlich kalt in diesem Stall, es war schmutzig, auch in dieser Krippe, wo eben auch Tiere sind. Wir sehen es im Wildpark, wir sind mit der Tabitha ja auch immer ein, zwei, dreimal in der Woche im Wildpark, gibt es jetzt einen wunderbaren Kinderbauernhof und da ist auch Stroh und natürlich die Tiere, sie sind nicht immer so sauber. Und so haben Maria und Josef im überfüllten Bethlehem keinen Platz gefunden, außer eben in diesem Stall. Man vermutet auch, dass vielleicht eine Felsengrotte dabei war, wer schon mal in Bethlehem gewesen ist. Und die hochschwangere Frau musste ihr Kind in Kälte und Schmutz zur Welt bringen. Ja, wie dankbar sind wir heute, wenn wir in Krankenhäuser gehen können, nicht? Alles schön warm, überwacht. Da war keine Hebamme vermutlich dabei. Wir wissen es nicht, das ist uns jedenfalls nichts überliefert. Und in eine Futterkrippe wurde das neugeborene Kindlein gelegt. Und schon bald begann die Verfolgung durch den neidischen König Herodes, der Angst hatte um seinen Thron. Immer wieder dieser Neid, auch später, der den Herrn verfolgt hat, bis zum Tod am Kreuz. Später waren es dann die Hohepriester, die Schriftgelehrten. Heute werden wahrhafte Christen oft auch von verschiedenen Kirchenleitungen und Theologen verfolgt, sage ich mal ganz vorsichtig. Es ist interessant, dass es gerade die sind, die es wissen müssten, die die Schriften kennen, dass sie oft so blind sind, auch bis in die heutige Zeit, und Bibelkritik und Ähnliches dann betreiben. Aber so setzte bereits damals die Verfolgung ein. Und der Herr musste mit seinen Eltern und Pflegeeltern, sage ich jetzt mal, nach Ägypten fliehen. Nun, ich möchte aber sagen, wenn wir dieses Geschehen, dieses äußerlich ärmliche Geschehen im Stall von Bethlehem betrachten, gleichzeitig ist es geistlich so reich. Und das kann man nur in Anbetung und im Lied ausdrücken. Ich habe es mal in folgende Verse gefasst. In der Stadt von König David stand ein Stall ganz unscheinbar, in dem eine junge Mutter auf dem Stroh ihr Kind gebar. Es verließ den Himmelsthron, wurde Mensch, Marias Sohn. Aus der Herrlichkeit des Himmels, aus dem Reich der Ewigkeit, kam er zu uns auf die Erde, mitten in das Menschenleid, hat sich Schwachen gleichgestellt, nahm auf sich die Schuld der Welt. Seht, wie wir ist er geworden, wuchs heran als Kind so zart, kannte Tränen, kannte Freude und blieb doch vor Schuld bewahrt. Öffnet Herzen, Ohren, Mund, lobet Gott aus Herzensgrund. Armes Kindlein in der Krippe, du bist Gott, der Herr der Welt, klein und schwach und so zerbrechlich und doch der, der alles hält. Herr, ich bete jetzt zu dir. Ich will schweigen, sprich
zu mir. Ihr merkt, die Anbetung, sie mündet, also der Lobpreis, es mündet hier in die direkte Anbetung des Herrn, dass wir nur noch schweigen können und bitten, sprich du zu mir, dieses Wunder von Bethlehem. Und wenn er zu uns spricht, dann komme ich jetzt zum fast schon letzten Punkt, aber zum für uns Entscheidenden, die Geburt des Herrn in dir und in mir. Alles würde nichts nützen, wenn das Geschehen von Bethlehem nicht auch in unseren Herzen Realität werden würde, dass wir wirklich sein Eigentum sind oder werden, wenn wir es noch nicht sind. Sicher kennt ihr den bekannten Vers von Angelus Silesius. Wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren, 1000-mal, natürlich übertrieben, ja, aber er will damit etwas sagen, wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so bliebst du ewiglich verloren. Ewiglich verloren. Alle Weihnachtsfeiern, alle Krippenspiele, aller Schmuck des Weihnachtsbaums, wenn man den hat, gibt es auch verschiedene Ansichten. Alles das nützt uns nichts, wenn Christus nicht in uns geboren ist. Nicht? Alles Äußerliche kann uns nicht in den Himmel bringen. Entscheidend ist, dass der Herr in uns lebt. Nach Johannes 3. Ja, hier oben steht es ja. Nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ohne das geht es nicht. Und so möchte ich nun abschließend noch uns verschiedene Gruppen von Menschen vor Augen führen, die in unserer Zeit so leben. Wenn der Herr durch unsere Straßen ginge heute, was würde er wohl erleben? Er würde auf folgende Gruppen von Menschen stoßen. Zunächst gibt es die riesige, leider riesige Zahl der Gleichgültigen. Keine ausgesprochenen Atheisten, aber auch keine Christen. Christ im biblischen Sinne ist ja nur, wer eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Diese Menschen machen Tag für Tag ihre Arbeit, leben von Wochenende zu Wochenende, lassen Gott einen rechten Mann sein, ja, hab ja nichts dagegen, aber tangiert mich auch nicht, so diese Haltung. Und sie betrachten sich selber als anständige Leute. Gibt es vielleicht auch hier in Engelsbrand, ich weiß nicht. Wir wollen aber nicht über die anderen urteilen, wir wollen für sie beten, ja. Wir kommen sehr schnell dann in die Haltung, ja. Nein, wir wollen auch für die Menschen beten, die uns der Herr hier aufs Herz legt. Sie lassen sich aber nichts dreinreden, manchmal lange Zeit, nicht von Menschen und nicht von Gott. Deshalb braucht es oft sehr viel Liebe, Gebet, Vorbild, dass wir sie gewinnen können, dass der Herr sie gewinnt durch uns. So. Man betet vielleicht, wenn es einem einmal schlecht geht. Das ist dann auch nicht schlecht, wenn sie das dann immerhin tun, aber wir wissen ja, Gott will nicht nur in der Not angerufen werden. Auch wenn es uns gut geht, will er, dass wir ihm danken. Dann gibt es überzeugte Atheisten, also die Gottlosenbewegung. Im Kommunismus war das ja klassisch, aber es gibt es auch in unserer Gesellschaft. Sie glauben, dass nur die Materie existiert, nur das Stoffliche. Es gibt keine unsichtbare Welt. Lasst uns heute essen, trinken und genießen, denn morgen sind wir tot. Wird interessanterweise sogar in der Bibel zitiert, diese Sicht. Weiß jemand wo? 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung geht. Und sie leugnen die Auferstehung und sagen, morgen sind wir sowieso tot. Lasst uns das Leben heute genießen, ja, und gehen dann nur von äußerlichen Vergnügungen zu den nächsten und bleiben innerlich aber unbefriedigt. Sie machen sich dann ihre eigene Moral, die oft genug auch den Mitmenschen nicht kennen will. Nicht nur Gott aus dem Spiel lässt, sondern auch den Mitmenschen. Und viel Rücksichtslosigkeit, Ellbogengesellschaft kommt aus einer solchen Haltung. Und dann gibt es die Neureligiösen. Man muss nur hier bestimmte Buchhandlungen gehen in Pforzheim. Ich gehe da immer rückwärts schon wieder raus, wenn ich sehe, was da alles drin ist. An Esoterik, an Okkultismus, an New Age, an Pendel, an sogenannten fernöstlichen Heilverfahren und was es da alles gibt, sind ja eher religiöse Praktiken, keine Heilverfahren. Können wir auch viele Vorträge darüber halten, über diese einzelnen Themen. Sollten wir vielleicht Medizinern auch überlassen. Aber jedenfalls, sie schwimmen auf der Welle der neuesten Meditationsformen. Sie glauben zwar, es gibt etwas Höheres, Übersinnliches, aber sie dringen nicht vor bis zum lebendigen Gott. Sie bleiben auf der Ebene des Geschöpflichen stehen, verehren irgendwelche Edelsteine oder Bäume oder Amulette oder Horoskope, also Sterne und Ähnliches. Wie tragisch, dass sie den Schöpfer nicht verehren, sondern das Geschöpf, Römer 1, auch hier die Warnung. In der Bibel ist das alles beschrieben und vorausgesagt, als sündhafte Haltungen. Dann haben sie auch ihr eigenes Jesusbild. Jesus, ein Superstar oder ein Magier oder ein fernöstlicher Gott bei den vielen Götzen. Es wird alles da eingeordnet, aber nicht als der lebendige Sohn Gottes anerkannt. Wie schrecklich. Und dann gibt es die Suchenden, die vielleicht nicht fern sind vom Reich Gottes, aber den Schritt über die Schwelle noch nicht getan haben. Halb gerettet ist gar nicht gerettet. Gilt auch, wenn solche Menschen unter uns sind. Vielleicht sind wir religiös irgendwie angerührt, aber das reicht nicht aus. Der Herr möchte uns rufen, die Tür auftun, einzutreten und Gemeinschaft mit ihm zu haben und zu ihm zu gehören, nicht immer hin und her zu schwanken. Und so gibt es Gott sei Dank auch heute noch entschiedene Christen, die dem Herrn von ganzem Herzen nachfolgen, die ihm die Tür ihres Herzens geöffnet haben. Die Frage stellt sich nun auch, zu welcher Gruppe gehörst du? Haben wir den Schritt über die Grenze vollzogen? Ich wünsche es jedem von uns, denn dann gilt, was wir gelesen haben. Ich lese das nochmal, bevor ich noch etwas zur missionarischen Möglichkeit von Weihnachten anfügen möchte. In Johannes 1, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Es gibt nichts Größeres in der Welt, als Gottes Kind zu sein. Alles andere ist vergänglich, aber das bleibt ewig. Und unser irdisches Leben ist so kurz. Ja, die Ewigkeit, wie viel länger ist die denn als das Leben hier? Wir können das nicht in Zahlen fassen. Das ist unbegreiflich für uns, kleine Menschen, wie das sein wird und wie lange sie dauern wird. Aber es gibt viele Hinweise, wie es im Himmel sein wird. Vielleicht sage ich darüber auch mal was, wenn die Zeit reif ist. Es gibt doch viele Hinweise in der Schrift über die Herrlichkeit in der himmlischen Heimat. Gerade in der Johannes-Offenbarung, wenn ihr da mal lest. Gerade auch die letzten zwei Kapitel. Aber nun kurz noch einige Sätze, 5 Minuten maximal noch, über Weihnachten als missionarische Möglichkeit. Nun, wie gesagt, ich persönlich lehne jetzt diesen Termin nicht ab, weil es da auch heidnische Wurzeln vielleicht geben könnte, sondern wir sollten es positiv nutzen, auch als missionarische Chance. Die Menschen sind selten so offen wie in dieser Jahreszeit. Sicherlich, der Konsumrausch verdeckt die Besinnung bei vielen. Und man hat hier halt vieles drumherum gemacht, angefangen vom Weihnachtsmann, den es in der Bibel meines Wissens gar nicht gibt, oder? Findet ihr den da? Und im Ostern den Osterhasen, es ist ja an sich Symbol der Fruchtbarkeit. Es sind also heidnische Dinge hier mit hineingekommen, nicht? Und wir wollen aber immer wieder die Menschen zum Kern lenken, dieses heidnische weglassen und deutlich machen, es geht hier um etwas ganz anderes, um die wahre Erlösung. Wie kann man das jetzt praktisch machen? Ich persönlich mache immer zu Weihnachten meine Verteilaktionen, so in dem Dezember. Bei mir sammelt sich im Jahr also etwa, sagen wir, so ein Berg Zeitschriften an. Und da kann ich das ganze Haidach versorgen damit, bei uns oben. Vielleicht habt ihr auch schon mal was im Briefkasten gehabt. Das ist dann, könnte von mir oder auch von jemand anders sein. Also christliche Zeitschriften, die lesenswert sind, die auch missionarisch sind. Auch Prospekte, wo gute Literatur steht. Man kann vieles verteilen. Es kommt ja so viel ins Haus von christlichen Missionswerken und so. Ich finde das immer zu schade zum Wegwerfen. Geht doch einfach da. Nicht nur in die Hochhäuser, da geht es natürlich schneller im Haidach, aber man kann auch einzelne Häuser reingeben, wenn wir zum Beispiel unsere Ethos ausgelesen haben, das wird dann immer verschenkt in der Nachbarschaft. Und so kann man hier manches machen, ganz unaufdringlich, einfach kleines Geschenk auch zu Weihnachten weitergeben oder in Briefkästen. Auch Traktate oder Lieder, auch christliche Bücher an die ganzen Verwandten. Und dann im Weihnachtsbaum, falls man einen hat, oder sonst eben als Geschenk weitergeben. Wichtig ist aber auch darauf hinzuweisen, dass Jesus eben nicht mehr, es heißt ja in Stille Nacht, holder Knabe im lockigen Haar ist, in der Urfassung, man hat es ja rausgemacht. Heute heißt das im Stalle zu Bethlehem war. Ihr kennt ja vielleicht die Änderungen in den alten Liedtexten. Das war sicher die romantische Zeit, wo man dann solche Texte gemacht hat. Holder Knabe im lockigen Haar. Das ist ja fantasiert, wissen wir ja nicht. Jesus wird ja bewusst nirgends beschrieben, wie er ausgesehen hat, weil das auch wieder Äußerliches wäre, was uns vom Zentrum ablenkt. Beim König David heißt es mal, dass er gut anzusehen war und Ähnliches. Ja. Aber über Jesus selber erfahren wir nichts Näheres über das Aussehen. Und deshalb nicht so auf das Kindlein mehr nur hinlenken, sondern heute ist der Herr ja erhöht zu Rechten des Vaters. Und er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Es ist also nicht mehr also ein Baby, ja, sondern er ist der mächtige König im Himmel, der wiederkommen wird, auch zum Gericht. Auch das sollten wir nicht verschweigen, gerade auch in der Weihnachtszeit. Und so wollen wir die Gelegenheiten nutzen, die sich bieten, um sich gerade in dieser festlichen Zeit zu unserem Herrn zu bekennen. Und ich möchte auch nochmal mit einigen Zeilen schließen aus diesem Anlass. Ein Aufruf einzustimmen in die Anbetung des Herrn Jesus Christus. Fallt vor ihm nieder, vor unserem Erlöser. Dort in der Krippe liegt er als ein Kind. Hebt eure Herzen empor voller Freude. Singt ihm ein Lied, das kein Ende mehr nimmt. Über den Tälern und Hügeln von Juda sahen Propheten, der Retter kommt bald. Liebe, die reiner und echter als Gold ist, strömt in die Herzen, die hart sind und kalt. Fallt vor ihm nieder, vor unserem Erlöser. Licht wärmt die Glieder, die fast schon erfroren. Sagt es den Armen, den Kranken und Schwachen, Jesus, der Heiland, ist für uns geboren. Er kam herab von dem Thron seines Vaters. Schwach wie ein Mensch kam uns Menschen er nahe. Er gab sein Leben, um uns zu erlösen. Rühmt und erhebt ihn. Singt Halleluja. Amen. So wollen wir auch nochmal beten und ihn rühmen. Ja, Herr, wir wollen dich rühmen und preisen für diese großartige Tat, dass du in diese dunkle Welt gekommen bist, uns zu erlösen. Und wir danken dir, dass du immer noch Gnadenzeit schenkst. Und schenk uns doch Gedanken, wie wir Menschen zu dir einladen können, auch in dieser Weihnachtszeit des Christfestes, dass wir ihnen auch das weitergeben von dir, was du möchtest. Bereite du die Herzen vor in unserer Umgebung, dass dort noch von unseren Verwandten, Angehörigen, Freunden viele dich finden, auch hier in Engelsbrand und in Pforzheim und Umgebung. Herr, schenk du Gnade und schenk uns auch Mut, dich zu bekennen. So leite und stärke uns jetzt und sei du bei uns. Und wir wollen dich auch noch rühmen, dass du immer wieder neues Leben schenkst, auch Kinder schenkst, auch für die gesunde Geburt von unserem Samuel, sei jetzt auch im Krankenhaus bei Mutter und Kind und stärke sie. Danke auch, dass du mir immer wieder Kraft schenkst für den Umgang mit Tabitha. Hilf auch allen Eltern, die auch kleine Kinder haben in der Erziehung, auch die unter uns sind, sei auch bei unseren Kranken und stärke auch sie jetzt in dieser Zeit. Dir sei Lob und Ehre. Amen.